Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Der Parteikonvent der Republikaner in den USA. Dort wurde Donald Trump zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 5. November gekürt. Nach dem Attentat auf ihn sehen viele Trumps Chancen auf einen Wahlsieg im November gestiegen. Auch im Silicon Valley, traditionell eher demokratisch gesinnt, hat Trump wichtige Unterstützer, wie stellen Sie in dieser Sendung vor, in der es auch um die Reise von Bundeskanzler Scholz nach Serbien geht. Dort soll es morgen ein Abkommen zum Abbau des Rohstoffs Lithium geben, wichtig etwa für Elektroautos. Und die Industrie fährt gleich mit. Und wir fragen, wie läuft es mit dem Ausbau der Windkraft? Und zwar nicht auf See, sondern an Land. Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatterin für uns heute ist Claudia Wehrle. Claudia Wehrle, großes Thema heute an den Finanzmärkten, die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Bei der letzten Sitzung, die, ja, kann man schon sagen, etwas historische Entscheidung der Zinswende. Erstmals seit der Inflationswelle senkte die EZB die Zinsen, und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Heute auch wieder eine Zinssenkung?
Nein, heute wird nicht mit einer Zinssenkung gerechnet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, aber auch andere Notenbanker sagen immer wieder, man müsse auf Sicht fahren, man müsse die Datenlage sehr genau studieren. Jörg Krämer ist zu Gast, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, warum ist denn die EZB so zögerlich? Die Inflation ist doch, wenn man das mal zu den Hochzeiten vergleicht, deutlich zurückgegangen.
Naja, die EZB gibt sich zögerlich, aber ich würde den Kurs nicht als zögerlich beschreiben, denn sie hat ja schon Anfang Juni ihre Zinsen gesenkt, obwohl der Inflationsdruck unterliegend immer noch hoch ist, obwohl die amerikanische Notenbank damals noch überhaupt nicht sich festgelegt hatte auf eine Zinssenkung. Also ich würde schon sagen, dass die EZB eher entschieden vorgeht, aber Sie haben recht, sie gibt sich sehr zögerlich, auch vermutlich um interne Kritiker im Zaum zu halten.
Die Zinssenkung im Juni, war das zu früh?
Ja, also man weiß es immer erst natürlich in einigen Jahren, aber ich glaube schon, man kann sagen, sie war verfrüht. Sie müssen sehen, dass im Euroraum ja die Löhne um 4-5% steigen. In den letzten Monaten, seit Jahresanfang, hat auch die unterliegende Inflation wieder angezogen. Also die Inflationsrisiken sind nach wie vor ausgeprägt. Und wir wissen aus den 70er Jahren, dass es ankommt bei der Inflationsbekämpfung auf die letzte Meile. Und auf der letzten Meile muss man eben Kurs halten. Und die Zentralbank in den 70ern, die zu früh den Sieg über die Inflation erklärt hatten, zum Beispiel auch die amerikanische Notenbank, die haben dann eben gesehen, dass die Inflation ja im System drin blieb. Und von daher sollte man vorsichtig sein und nicht zu früh senken.
Hat denn die Zinssenkung bereits etwas bewirkt?
Ja, also das bewirkt jetzt nichts mit Blick auf die Konjunktur. So schnell geht das nicht. Aber die Märkte immerhin haben schon mehr Zinssenkungen eingepreist, weil sie haben das Signal der EZB verstanden, dass der Juni, der Zinsschritt im Juni, der Beginn eines Zinssenkungszykluses war.
Mit was rechnen Sie in diesem Jahr mit ein? Mit zwei weiteren Zinssenkungen?
Ja, also heute wird sie sich wieder mal offen geben und die Datenabhängigkeit ihrer Entscheidungen betonen. Aber der Markt, und auch das erwarte ich auch, erwartet für die nächste Sitzung, also für September, bereits eine zweite Zinssenkung. Und dann dürfte es im Dezember weitergehen und im März nächsten Jahres, also immer dann, wenn die Europäische Zentralbank neue Inflationsprognosen, neue Konjunkturprognosen präsentiert. Das ist dann immer auch aus Sicht der EZB ein guter Zeitpunkt, um eine Zinssenkung zu begründen.
Nun ist die Inflationsbekämpfung das eine, drohen möglicherweise aber auch Risiken von ganz anderer Seite. Also ich sag mal Stichwort Staatsschulden. In Frankreich ist die Verschuldung extrem hoch, in Italien ebenfalls, und das sind nur zwei Beispiele.
Ja, Sie haben recht. Also die EZB würde das natürlich weit von sich weisen, dass das irgendwie ihre Geldpolitik beeinflusst. Aber es spielt sicherlich im Hintergrund eine Rolle, dass eben Staaten wie Italien, Frankreich auch, relativ zur Wirtschaftsleistung sehr, sehr hoch verschuldet sind. Die Finanzminister dort, die Politiker, setzen natürlich indirekt auf die Europäische Zentralbank als Ausputzer, damit eben nichts passiert. Und Sie müssen ja auch sehen, bevor die EZB im Juni 2022 zum ersten Mal ihre Zinsen erhöht hatte, vorher hatte sie noch ein extra Rettungsprogramm, ein potenzielles Rettungsprogramm für die hochverschuldeten Länder beschlossen. Das spielt eine Rolle alles.
Und ganz kurz zum Schluss, wenn sich in der Eurozone Zinssenkungen abzeichnen, ob und wann das in den USA passiert, ist offen. Der Gap wird also immer größer. Mit welchen Folgen?
Ja, also es ist ja vor allen Dingen so, dass die Europäische Zentralbank also einer der letzteren Zentralbanken erhöht hat und ja früher als die amerikanische Zentralbank die Zinsen gesenkt hat, sodass der Markt, ja, man kann Fragezeichen machen hinter dem Entschluss der EZB, die Inflation zu bekämpfen. Und da sieht momentan die amerikanische Notenbank besser aus, weil sie sich nicht vorab festlegt, weil sie noch nicht gesenkt hat. Und das ja ist eigentlich ein Argument für einen strukturell etwas stärkeren Dollar, sprich strukturell etwas schwächeren Euro.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, vielen Dank an Jörg Krämer, auch aus Köln. Normalerweise ducken sich die Anleger vor so einer Zinsentscheidung etwas weg, machen nicht so viel im Handel, heute auch?
Abwarten ist angesagt. Immerhin, der DAX hat sich von seinem Tagestief erholt, steht jetzt leicht im Plus bei 18.483 Punkten.
Aktiv war aber ganz offenbar schon die japanische Notenbank. Inwiefern?
Der Yen ist seit Monaten unter Druck, hat seit ein paar Tagen deutlich zulegen können. Händler vermuten Stützungskäufe der japanischen Notenbank. Dafür gibt es zwar keine Bestätigung, aber die Trendumkehr, die ist doch deutlich.
Neue Autoabsatzzahlen für Europa. Reagieren die Papiere der Automobilbauer?
Ja, deutlich. Mercedes, BMW, die Papiere über 2% im Plus. Bei VW und Porsche gibt es ein Plus von mehr als 1%. Auch Aktien von Zulieferern wie Continental steigen. Hintergrund: in Europa werden wieder mehr Neuwagen verkauft, so der Branchenverband ACEA. Das Niveau von vor der Corona-Krise ist zwar noch nicht erreicht, aber es geht doch aufwärts.
Und dann ein Gewinneinbruch bei Nokia im zweiten Quartal. Und was macht der Aktienkurs?
Der fällt, und zwar um fast 6%, war sogar noch tiefer. Der finnische Telekom-Ausrüster kämpft mit einer schwachen Nachfrage und mit hohen Kosten. Und damit ist er auch nicht allein. Der schwedische Konkurrent Ericsson hat ganz ähnliche Probleme.
Und auch unter den Erwartungen die Zahlen des Elektrotechnikkonzerns ABB, die Quartalszahlen. Betrifft das vielleicht auch die Siemens-Aktie?
Ja, die gibt deutlich nach, und zwar um mehr als 3%.
Dann haben wir noch Euro, Anleihemarkt und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 09,33 gehandelt. Die Umlaufrendite ist heute gestiegen von 2,43 auf 2,46%. Und für die Feinunze Gold werden zu Mittag 2.465,48 Dollar bezahlt.
Vielen Dank, Claudia Wehle. Und wir schauen in die USA, wo aktuell der Parteitag der Republikaner läuft und Donald Trump heute seine Rede halten wird. Das Silicon Valley gilt eigentlich traditionell als liberal und eher den Demokraten zugewandt. Doch nun schlagen sich immer mehr Tech-Größen auf die Seite des Präsidentschaftskandidaten Trump, allen voran Elon Musk. Der Multimilliardär will den Wahlkampf der Republikaner mit monatlich 45 Millionen Dollar unterstützen. Aber es gibt auch noch andere prominente Silicon Valley Manager und Kapitalgeber, die hinter Trump stehen. Wer sind die wichtigsten Player und wie groß ist der Tech-Einfluss? Eine Übersicht von Nils Dams aus Los Angeles.
Take a look at what happened. Die Schüsse bei der Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania am Samstag. Nur wenig später postet Elon Musk bei X, früher Twitter, ein Video des Attentats und schreibt dazu, Zitat: Ich unterstütze Präsident Trump voll und ganz und hoffe auf seine schnelle Genesung. Damit gehört Elon Musk jetzt auch offiziell zu den einflussreichsten Unterstützern von Trump und den Republikanern. Er will monatlich 45 Millionen US-Dollar spenden. Das geht aber nicht direkt an die Partei, sondern an ein sogenanntes Super-PAC. Das berichtet das Wall Street Journal. Ein Super-PAC ist ein politisches Aktionskomitee. Es darf, anders als die Parteien, Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und damit Wahlwerbung, Personal oder Wahlkampfbüros bezahlen. Musk hat Trump auch schon vor seinen Geldspenden geholfen. Seit der Übernahme von X haben rechte Stimmen eine deutlich höhere Reichweite auf der Plattform bekommen. Politischer Einfluss ergibt für Elon Musk Sinn. Mit seiner Weltraumfirma SpaceX ist er wirtschaftlich jetzt schon eng mit der US-Regierung verbunden. Sein Satellitennetzwerk Starlink spielt unter anderem beim Krieg in der Ukraine eine wichtige Rolle. Politische Entscheidungen wie die Zölle auf chinesische Elektroautos betreffen direkt Musks Geschäft mit seiner E-Auto-Firma Tesla. Regulierungen im Bereich künstliche Intelligenz würden seine Firma xAI betreffen. Berichte, nach denen Elon Musk ein Berater der US-Regierung werden könnte, sollte Trump Präsident werden, hat Musk zurückgewiesen. Allerdings hat er im März auch schon gesagt, dass er keinen der beiden Kandidaten finanziell unterstützen werde.
Peter Thiel
ist einer der Mitbegründer des Bezahldienstes PayPal. Er gilt als konservativer Tech-Pionier und ist ein einflussreicher Silicon Valley-Investor. Thiel hat enge Verbindungen zu J.D. Vance, den Donald Trump als seinen Vizepräsidenten vorgestellt hat. Vance hat Thiel erstmals bei einer Veranstaltung an der Universität Yale erlebt und das später den bedeutendsten Moment seines Studiums bezeichnet. Thiel hat Vance 2017 bei seiner Investmentfirma eingestellt. Später hat er 15 Millionen Dollar gespendet, um Vance Wahlkampf als Senator in Ohio zu unterstützen. Vance gewann.
David Sachs
hat ebenfalls früh bei PayPal gearbeitet und J.D. Vance kürzlich einen amerikanischen Patrioten genannt. Sachs bedient gerne die republikanische Erzählung, dass unter Demokraten nichts funktioniere. Beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee sagte Sachs:
In
meiner Heimatstadt San Francisco hat die demokratische Regierung die Straßen in einen Sumpf aus Kriminalität, offenen Drogenhandel und Obdachlosigkeit verwandelt. Sachs hat permanent ein großes Publikum. Bei X hat er über 900.000 Follower. Er hat auch einen einflussreichen Tech-Podcast mit über 400.000 Followern allein bei Spotify. Er gehört auch zu einem wichtigen Spendensammler der Partei. Vor wenigen Wochen hat er in San Francisco eine Spendenveranstaltung in Anwesenheit von Donald Trump organisiert.
Mark Andreessen und Ben Horowitz
sind die Chefs von Andreessen Horowitz, eine der bekanntesten Risikokapitalfirmen im Silicon Valley, die in zahlreiche Tech-Startups investiert ist. Auch sie sollen große Spenden an das Trump-Team planen, das berichtet das Fachmagazin The Information. Demnach gehen die Investoren davon aus, dass eine mögliche Trump-Regierung mehr für Startups mache und auch die Kryptobranche weniger stark regulieren könnte.
Und wir gehen nach Europa zurück. Am Rohstoff Lithium lässt sich die Vielschichtigkeit der Energiewende aufzeigen. Das kostbare Element ist nötig für den Bau der vielen Millionen Akkus, die in den nächsten Jahren für die Energiewende gebraucht werden, in Elektroautos etwa. Der Abbau von Lithium geht aber oft einher mit enormer Umweltzerstörung. Dazu kommt, dass das autokratische China rund 60% der weltweiten Lithiumverarbeitung kontrolliert. Kein Wunder, dass sich Deutschland darum bemüht, bei diesem wichtigen Rohstoff prominenter als bisher mitzuspielen. Morgen will Bundeskanzler Olaf Scholz deswegen ein Lithiumabkommen mit Serbien unterschreiben. Steffen Wurzel aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Der Name des Elements Lithium kommt vom griechischen Wort für Stein Lithos. Nur ist Lithium, manche sagen auch Lithium, viel kostbarer und begehrter als einfache Steine. Entsprechend stark bemühen sich EU-Kommission und Bundesregierung um Zugriff auf Lithiumminen und Lithiumlieferketten. Das Ganze, um der heimischen Automobilindustrie zu helfen beim Umstieg auf die E-Mobilität. Einer der entscheidenden Lieferanten des Akku-Rohstoffs Lithium soll Serbien werden. In der Hauptstadt Belgrad will die EU morgen eine Absichtserklärung unterschreiben für ein Rohstoffabkommen mit Belgrad. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dafür nach Serbien reisen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Konkret geht es um ein Lithiumprojekt, also eine Lithiummine, eines der größten Vorkommen in Europa. Und deren Ausbeutung. Wir freuen uns, dass wir nach Serbien reisen und dieses Projekt voranbringen können.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass auch die Chefs der Autokonzerne Mercedes-Benz und Stellantis nach Serbien reisen werden, Ola Kelenius und Carlos Tavares. Wie es heißt, wird die serbische Regierung mit den Autounternehmen eine weitere Absichtserklärung unterschreiben, bei der es um den Aufbau eines lithiumverarbeitenden Industriesektors gehe. Das zeigt, wie wichtig der Rohstoff für die europäische Autoindustrie ist, wenn es um E-Mobilität geht. Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA begrüßt das geplante Lithiumabkommen zwischen der EU und Serbien. Neue Rohstoffpartnerschaften seien wichtig, um die ambitionierten Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, sagte Simon Schütz vom VDA dem Deutschlandfunk.
Deswegen sehen wir das geplante Abkommen mit Serbien als ein wichtiges und richtiges Signal. Hier geht es um die Erschließung der größten Lithiummine Europas und unabhängige Experten haben in Studien auch die Umweltverträglichkeit des Projekts festgestellt. Daher begrüßen wir die Pläne.
An der Umweltverträglichkeit des Projektes gibt es Zweifel. In Serbien gibt es deswegen seit Jahren Widerstand der Zivilgesellschaft gegen eine Ausweitung des Lithiumabbaus. Die serbische Regierung hatte dem kanadischen Bergbaukonzern Rio Tinto eine Lizenz für den Lithiumabbau deswegen zunächst entzogen, nun aber wieder erteilt. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sagte dem Handelsblatt, er rechne damit, dass bei dem Bergbauprojekt jährlich 58.000 Tonnen Lithium abgebaut werden könnten. Das reiche für die Akkus von 1,1 Millionen E-Autos. Auch Firmen aus China hätten starkes Interesse gezeigt am Zugang zu serbischem Lithium, so Vučić. Aber die Entscheidung sei gegen die Chinesen und für die Europäer gefallen. Bisher dominieren chinesische Unternehmen die weltweiten Lithium-Lieferketten. Die kommunistische Führung in Peking bemüht sich seit Jahren darum, heimische Zulieferer seltener Metalle möglichst unersetzlich zu machen. Die EU und die Bundesregierung bemühen sich deswegen um sogenanntes De-Risking, also darum, die Lieferketten breiter und von China unabhängiger aufzustellen. Die grüne Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brandner, bezeichnete das geplante Abkommen mit Serbien bei Reuters als wichtigen Beitrag zu größerer Unabhängigkeit von China.
Und wir bleiben bei der Energiewende. Der Ausbau der Windenergie ist ein wichtiger Baustein der Bundesregierung, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Bis 2030 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen. Während der Ausbau von Windkraftanlagen auf dem Meer zunehmend an Fahrt aufnimmt, läuft es beim Ausbau der Windenergie an Land eher zäh. Heute hat der Bundesverband der Windindustrie Zahlen für die ersten 6 Monate des Jahres vorgestellt. Dieter Nürnberger aus Berlin.
So richtig in Schwung gekommen ist der Ausbau der Windenergie an Land im ersten Halbjahr noch nicht, obwohl nach Angaben der Branchenverbände 250 neue Anlagen installiert wurden, was einer kumulierten Leistung von 1,3 Gigawatt entspricht. Ein Zuwachs ist somit vorhanden, sagt Silke Lührs von Windgard, der hierzulande führenden Beratungsgesellschaft. Aber die Vergleichswerte zum Vorjahreszeitraum zeigten, dass der Ausbau doch etwas ins Stocken geraten sei.
Im ersten Halbjahr 2023 wurden etwas mehr Anlagen neu installiert und wir haben dieses Mal 19% weniger neue Anlagen errichtet als im ersten Halbjahr. Wir haben Stilllegungen verzeichnet in Höhe von 0,4 Gigawatt, das sind 277 Anlagen und kommen somit zu einem Nettozubau von 0,9 Gigawatt und einer leichten Anlagenanzahlreduktion um 27 Anlagen.
Womit sich derzeit in Deutschland Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund 62.000 Megawatt drehen. Angepeilt waren für Ende dieses Jahres 69.000 Megawatt, was nun wohl nicht mehr erreicht werden wird. Weiterhin deutlich sichtbar sind die Unterschiede beim Ausbau in den Bundesländern. Der Norden dominiert, so die Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie, Bärbel Heidebroek.
Wir haben eine Spitzengruppe aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Die tragen 67% zur genehmigten Leistung und 76% des Zubaus. Also wir merken, wir haben hier eine ganz starke Schieflage, dass der Norden eben zubaut. Und in der Südregion haben wir nur 9% der Genehmigung und 7% des Zubaus. Hier muss der Süden endlich aufholen.
Doch es gibt auch Anzeichen für Optimismus. So sind die Genehmigungen für Windparks deutlich nach oben gegangen, um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ähnliches gilt für Zuschläge, die die Unternehmen für den Bau geplanter Anlagen bekommen haben. Eine Entwicklung, die sich dann zeitversetzt in den Zahlen für das kommende Jahr niederschlagen wird. Auch das Repowering, das Ersetzen von alten Anlagen durch neue und leistungsstärkere Windräder, mache inzwischen rund 30% aus. Auch dies ein Hoffnungsschimmer. Dass es in diesem Jahr nicht so rund lief wie gedacht, sei auch äußeren Umständen geschuldet. Die Installation der Anlagen sei aufwendig und auch wetterabhängig. Bei zu starken Winden können Anlagen nicht aufgestellt werden. Zudem gäbe es auch Infrastrukturprobleme, so Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems.
Da geht es auch nochmal um das Thema Transport und dabei insbesondere um die Genehmigungsverfahren für große Schwertransporte. Hier hängt es nach wie vor an der Umsetzung in den Ländern.
Positiv hingegen wird bewertet, dass Erleichterungen durch die Regierungspolitik so langsam greifen. BWE-Präsidentin Bärbel Heidebrück.
Die Genehmigungsdauer geht zurück, sodass wir auch hier wirklich die Hoffnung und die Zuversicht haben, dass wir hier einen stärkeren Zubau sehen können und auf jeden Fall zum Ende des Jahres gut über 4 GW landen werden im Zubau und in den Genehmigungen.
Die Branchenverbände fordern mehr Planungssicherheit bei der Finanzierung der Projekte. Und auch das Tempo bei Flächenausweisungen müsse noch deutlich an Fahrt gewinnen.
Dieter Nürnberger. Japan gilt als industrielles Musterland bei Technologie, Automobil und Elektronik. Doch während die Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge mit allergrößter Verlässlichkeit verkehren, hapert es im Flugverkehr. Wegen fehlendem Benzin verzichten mehrere Fluggesellschaften auf den Ausbau ihrer Verbindungen nach Japan. Dem Land mangelt es aber nicht nur an Raffinerien. Mehr dazu aus Tokio von Katrin Erdmann.
6 Fluggesellschaften haben Ende Juni auf fast 60 Flüge zum internationalen Flughafen Narita bei Tokio verzichtet, obwohl die Nachfrage für Reisen nach Japan ungebrochen ist. Hintergrund ist ein Treibstoffmangel, ausgelöst durch einen Rückgang an Raffinerien in dem ostasiatischen Land. Der Gouverneur der zuständigen Präfektur, Toshihito Kumagai. Dieser Engpass ist ein erhebliches Problem, jetzt da der Flughafen Narita im asiatischen Wettbewerb bestehen muss. Auch beliebte Skigebiete auf Hokkaido, ganz im Norden des Landes, sind betroffen. Die australische Fluggesellschaft Qantas und Singapore Airlines hätten Verbindungen dorthin storniert, berichtet der TV-Sender NHK. Zum Treibstoffmangel kommen weitere, zum Teil hausgemachte Probleme. Es fehlt an Arbeitskräften, sowohl für den Transport auf der Straße als auch zu Wasser. Ein Grund dafür ist ein kürzlich beschlossenes Gesetz, das Überstunden unter anderem in der Lkw-Branche stark einschränkt. Und Mitarbeiter, die in Rente gehen, können bisher nicht in gleichem Umfang ersetzt werden. Ausländische Arbeitskräfte könnten eventuell helfen, seien aber zumindest in der Küstenschifffahrt laut internationaler Regularien verboten, so NHK weiter.
Und die Wirtschaftspresseshow, ein Thema ist die Debatte um das Arbeiten im Homeoffice.
Die Frankfurter Rundschau erläutert. Nach der Corona-Pandemie schienen die Möglichkeiten grenzenlos. Arbeiten, das geht doch für Bürobeschäftigte von überall. Auch in den Firmen war die Euphorie groß. Inzwischen jedoch zeigen sich immer deutlicher die Nachteile der schönen neuen Arbeitswelt. Je mehr Zeit Menschen im Homeoffice arbeiten, desto stärker verlieren sie den Anschluss. Der Zusammenhalt im Team schwindet, die Identifikation mit dem Arbeitgeber nimmt ab. Die alte Präsenzkultur wiederzubeleben wäre ein Rückschritt, aber Homeoffice und Telearbeit brauchen klare Regeln. Die Süddeutsche Zeitung beobachtet, Volkswagen, Amazon oder Google haben ihre Homeoffice-Regelungen längst verschärft. Die Deutsche Bank will ihre Manager an mindestens 4 Tagen die Woche im Büro sehen, alle anderen Mitarbeiter an mindestens 3 Tagen. Statt ihre Leute per Dekret aus dem Homeoffice zu ordern, sollten die Unternehmen dafür sorgen, dass die Beschäftigten sich im Büro wohlfühlen, zum Beispiel indem sie Orte der Begegnung und des Verweilens schaffen, an denen sich die Mitarbeiter nicht nur theoretisch begegnen, sondern sogar gerne aufhalten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Situation beim US-Elektroautohersteller Tesla. Mittlerweile hat batterieelektrisches Fahren den Reiz des Neuen verloren und es wird genauer geschaut, wie denn eigentlich das Geschäft so läuft. Und da ist die Antwort nicht so schlecht, aber auch wieder nicht so gut. So ist für Tesla immer wichtiger geworden, was schon immer wichtig war: der angebliche Genius an der Spitze. Nur muss der langsam wieder unter Beweis stellen, dass er es auch drauf hat. Der Cybertruck war es jedenfalls schon mal nicht. Also warten wir darauf, dass das Robotaxi den Kurs auf Touren bringt. Die neue Presse aus Coburg widmet sich Tesla-Chef Elon Musk, der den Sitz seines Unternehmens SpaceX und der Online-Plattform X wegen eines neuen Gesetzes von Kalifornien nach Texas verlegen will. Der Kulturkampf in den USA hat nicht nur Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, sondern auch die Wirtschaft erfasst. Die Spaltung des Landes schreitet anscheinend in sämtlichen Bereichen voran. Immer wieder hatte Musk zuvor gegen die für Inklusion und Diversität streitende Vogue-Bewegung gehetzt. Im konservativen Texas, wo eine Anti-Vogue-Haltung weit verbreitet ist, dürfte er sich wohlfühlen. Zumal dort eine neue Börse für Turbokapitalisten entstehen soll, quasi als Gegenmodell zur New Yorker Wall Street, die gerade manche erzkonservative Branchen etwa mit Diversitätsvorgaben nervt.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau, auch nachzuhören in der Deutschlandfunk-App. Mehr Informationen dann in der Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann auch zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Ökonomie.